Mein heutiger Gast ist Christina Elmer. Sie ist Professorin und zwar für digitalen Journalismus und für Datenjournalismus an der TU in Dortmund. Und dort beschäftigt sie sich seit einigen Jahren mit der Frage, wie Technologie den Journalismus verändert. Von Datenjournalismus über Faktenchecks bis hin zu KI natürlich. Und vor ihrer Professur hat sie für unterschiedliche Medien gearbeitet, unter anderem für den Spiegel lange Zeit und auch für den Stern und die dpa. Schön, dass du heute mein Gast bist, Christina.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Pauline. Freue mich sehr.
Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, deswegen duzen wir uns. Meine erste Frage an dich ist, welche Erfahrungen aus deiner Zeit in Redaktion, das ist ja schon ein bisschen her, aber noch nicht ganz so lange, würdest du sagen, prägt dich vielleicht heute immer noch oder irgendwie so am stärksten, wenn es darum geht, KI im Journalismus zu bewerten?
Oh, eine sehr schöne Frage, die mich zurückbringt in meine Zeit tatsächlich auch im aktuellen Journalismus. Ich habe auch am Newsdesk bei der dpa gearbeitet, auch im aktuellen beim Spiegel, bei Spiegel Online damals noch. Und mich hat total geprägt, diese Erfahrung, morgens auf die Arbeit zu kommen und nicht zu wissen, welche Themen erwarten mich heute. Kann ich denen gerecht werden? Natürlich kann man ihnen nie ganz gerecht werden. Und man versucht es aber ja dann mit allem, was einem so zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass das, was ganz Wichtiges ist im aktuellen, aber auch sonst im Journalismus zu verstehen, wenn es um KI geht, dass wir da halt eine wahnsinnig große Geschwindigkeit haben und das System sich immer wieder auch währenddessen neu erfinden muss und dass es gar nicht so leicht ist, in so einem System dann eine Innovation einzuführen oder zu sagen, wir machen jetzt alles neu oder hier ist jetzt ein neuer Workflow. Das ist gar nicht so leicht. Das weiß man auch aus der Forschung, dass gerade Systeme, die in sich eine starke Umdrehungsgeschwindigkeit haben, wie eben der aktuelle Journalismus, dass die ganz besonders angewiesen sind auf Strukturen, auf die man sich verlassen kann. Und das kenne ich selber. Ich kann da sehr gut relaten emotional. So, ich weiß, wie das ist. Und deswegen finde ich die Erforschung dieses Themas auch so unglaublich spannend, weil natürlich könnte man sich an vielen Stellen überlegen, wo man noch welches Tool sinnvoll einsetzen kann. Aber am Ende sind natürlich Menschen in diesem System, die alle echt herausgefordert sind, jeden Tag einen tollen Job machen, indem sie versuchen, der Lage gerecht zu werden. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Und das hat mich wirklich geprägt, ja.
Und jetzt in deiner Forschungsarbeit, gibt es da so bestimmte Schwerpunkte, die du dir gesetzt hast, wo du sagst, endlich, das ist das, wo ich verstärkt drauf gucken möchte und wo ich quasi meine Impulse setzen kann, auch in der Wissenschaft?
Ja, in der Tat ist das auch sehr stark das Thema künstliche Intelligenz und wie Redaktionen damit umgehen, auch ja, wie das Thema in Redaktionen ankommt, wie es dort weitergeführt wird und wie es auch kommuniziert wird. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns damit beschäftigen, wie man eben auch Leserinnen und Lesern oder ne, der Audience insgesamt kommunizieren kann, welche KI-Tools bei welchen Arbeitsschritten eigentlich eingesetzt wurden und welche Art von Transparenz da sinnvoll ist, um eben das Vertrauen auch nicht zu verspielen, weil wir eben auch so Effekte kennen, dass Menschen halt immer gerne wissen wollen, was alles eingesetzt wurde bei zum Beispiel den Prozessen im Journalismus. Aber dass, wenn man es dann alles transparent macht und offenlegt, dass dann auch das Vertrauen schwinden kann, weil man eben nicht genau weiß, wie wurde denn mit dieser KI oder mit diesem KI-System gearbeitet? Wie wurde die Qualität sichergestellt? Und das ist eben etwas, was wir irgendwie alle noch lernen müssen, wie man das transportieren kann. Und da finde ich natürlich schön, dass wir hier in der Forschung ja auch anwendungsbezogene Forschungsprojekte machen können und machen dürfen und aus meiner Sicht auch sollten, weil ich glaube, dass der Journalismus davon jetzt auch profitieren kann. Und das heißt, da versuchen wir jetzt in einem Projekt gemeinsam mit vielen Partnern auch solche Kennzeichnungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Und jetzt bist du ja ganz tief drin und kennst eben auch viele Redaktionen aus der Innenschau sozusagen. Wie wird denn KI eingesetzt? Also wahrscheinlich ist es mannigfaltig, könnte ich mir vorstellen. Manche probieren das in ihrer Freizeit aus, manche haben das schon in ihre Prozesse involviert, manche haben sogar AI Chief Officer, ne, also spezielle Personen, die dafür zuständig sind, da so den Hut aufzuhaben. Wie ist da so deren Erfahrungswert, den du vielleicht mit uns teilen kannst? Ne? Und wie setzen Redaktionen KI ein?
Also ich würde dir absolut zustimmen. Das Feld ist sehr divers. Also es gibt sehr professionelle Player, die auch sehr früh schon Guidelines hatten zum Beispiel und einen Chief Officer in diesem Bereich und wo das Thema so sehr strategisch vorangetrieben wird. aber natürlich auch viele Redaktionen, die sich das vielleicht gar nicht leisten konnten, so früh schon so viel in das Thema zu stecken und ja, die da einfach noch einen weiteren Weg vor sich haben. Ich glaube, es ist überall angekommen. Also jede Redaktion beschäftigt sich damit. Es gibt vielfach auch Fortbildungsmöglichkeiten oder zumindest Gesprächsmöglichkeiten, auch KI-Führerscheine, dann auch einige Redaktionen, die eigene technologische Umgebungen haben, wo man dann sicher ja einen Chatbot zum Beispiel nutzen kann, egal welcher es ist, aber wo man einfach dann auch ja zum Beispiel Rechercheergebnisse in diesem Chatbot verarbeiten lassen kann, ohne dass man eben ein Datenschutzrisiko direkt eingibt. Also das ist schon recht weit verbreitet, dass man eben sich mit bestimmten KI-Tools auch beschäftigt und zum Beispiel auch das Thema Transkription und Übersetzung. Das ist halt super früh angekommen, weil alle JournalistInnen werden es wissen. Früher musste man Interviews immer abtippen händisch und es hat Stunden gedauert und war ganz furchtbar. Und als da die Möglichkeit kam, haben alle sofort gerne gemacht und da war man auch irgendwie damit ganz zufrieden, wie gut die so waren. Die waren ja von Anfang an nicht fehlerfrei. Aber dadurch, dass es so im Prozess eingebunden war und auch nicht sofort veröffentlicht wird, war man total happy. Also ich jedenfalls, weil das einfach so viel Arbeit gespart hat. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo einfach so ein Low-Hanging Fruit direkt funktioniert hat. Und das, was aber eigentlich wichtig wäre, nämlich auch so ein systematisches Einbinden von KI-Technologien eben in die redaktionellen Workflows und der Aufbau von Kompetenzen in die Richtung, dass man eben das dann alles sehr bewusst und mit entsprechenden Qualitätssicherungsmechanismen macht und das eigene Wissensmanagement auch nochmal ganz neu auf digitale Füße stellt und dafür KI wirklich nutzt. Da ist halt noch wahnsinnig viel möglich und dieses Potenzial wird, glaube ich, noch nirgendwo so richtig ausgeschöpft, weil das aber auch einfach Zeit braucht. Also ich glaube, ne, so diese kleinen Tools, so damit hat jetzt wahrscheinlich jeder mal Erfahrungen gesammelt. Es kann ja auch jeder einen Chatbot mal benutzen. Eben, du hast gerade schon gesagt, privat ausprobieren oder dann eben in der Redaktion. Aber das sehen wir auch in Befragungen, zum Beispiel, wenn wir Redaktionen befragen, dass dann doch die KI-Nutzung in der Arbeitszeit gar nicht so häufig passiert, wie man so denkt.
Und gab es irgendwas, was dich vielleicht auch so in der Debatte um KI, manche sprechen ja auch von der KI-Revolution, vielleicht so überrascht hat oder wo du sagst, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet?
Also ich finde tatsächlich gerade noch sehr erschreckend, auch überraschend, dass sich immer noch an vielen Stellen so über die KI unterhalten wird. Also das Thema wird wahnsinnig wenig differenziert, ganz häufig. Das passiert sogar auf sehr gut besetzten Diskussionspanels oder in Redaktionen oder auch manchmal sogar in der Berichterstattung noch, dass einfach dieser große Technologiebereich, der riesengroß ist, der sehr viele unterschiedliche Ausprägungen hat, von KI-Systemen, die eben zum Beispiel Texte transkribieren, bis hin zu solchen, die ja zum Beispiel auch einfach Datenanalyse unterstützen, bis hin zu Sprachmodellen, die ganz eigene Risiken mitbringen, dass das so über einen Kamm geschert wird. Das hat mich echt immer wieder sehr fasziniert, dass man sich das leistet, weil ich glaube, wir müssen einfach tiefer in das Thema rein. Wir brauchen alle viel mehr Kompetenzen. Da verändert sich gerade was ganz Grundlegendes in der technologischen Infrastruktur, in der wir uns im Digitalen bewegen, auch in der wir Informationen wahrnehmen, aber auch in der wir arbeiten. Also Software ist zunehmend durchzogen von KI. Kleinen KI-Tools, das sind vielleicht auch manchmal nur kleine Features. Aber damit bewusst umgehen zu können, ist, glaube ich, super wichtig, gerade wenn wir uns im Bereich vertrauenswürdiger Informationen bewegen, wie im Journalismus. Und das finde ich schon ganz schön frappierend, wie da verallgemeinert wird in der Debatte.
Und das heißt, was würdest du sagen, wie könnte man es besser machen? Also, dass man dann auch wirklich speziell über Sprachmodelle spricht, ne? Wenn man zum Beispiel ChatGPT meint.
Genau, also gerade eben dann so ein bisschen vielleicht auch wegkommen von den einzelnen Marken. Das würde auch, glaube ich, im Thema digitale Souveränität helfen, wenn wir uns davon so ein bisschen lösen, weil Le Char ist auch ganz gut. Dann ist man schon mal wenigstens in Europa. Also, dass man eben von Sprachmodellen spricht, von generativen Bildmodellen oder auch, man kann auch immer sagen, das KI-System, das Folgendes tut. Dann hat man auch schon mal irgendwie benannt, wofür es da ist und was eigentlich für eine Funktion damit einhergeht und kann dann, glaube ich, viel schneller ein Verständnis entwickeln, so muss ich das dann vielleicht auch einbauen, damit ich die Ergebnisse am Ende wieder weiterverwenden kann. Und trotzdem, ich bleibe ja als Journalistin immer in der Verantwortung für die Inhalte, die ich am Ende veröffentliche. Insofern, also zusammen mit meinem Medium natürlich, aber es ist natürlich einfach wichtig, dass wir da auch für alle eine gewisse Sicherheit auch mit ermöglichen. Also dass da einfach der bewusste Umgang und die Diskussion in den Redaktionen so gut ist, dass jeder Einzelne da auch ein gutes Gefühl dabei haben kann. Und das ist, glaube ich, gerade noch sehr, ja, sehr schwierig und da ist eine sehr, sehr große Unsicherheit.
Deswegen sprechen Redaktionen ja auch so gerne von The Human in the Loop, dass man auch da nochmal für Vertrauen wirbt, quasi bei den Nutzenden, dass man nicht glauben sollte, dass jetzt die KI alles übernimmt und man das quasi alles wegautomatisiert, sondern meistens, also bei den Qualitätsmedien ist es sicherlich so, würde ich sagen, dass da auf jeden Fall nochmal jemand drüber guckt, der aus Fleisch und Blut ist.
Das ist ja nicht immer ein Vorteil, ne? Also ich finde auch Qualitätskontrolle ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig müssen wir uns auch mal bewusst machen, dass wir natürlich auch ja nicht nur rational denkende Wesen sind, sondern ja auch sehr stark emotionsgetrieben. Wir wissen, dass die Entscheidungsfähigkeit sehr stark auch vom Stand des Magens abhängt. Also wenn man sehr hungrig ist, wir kennen das alle, sollte man nicht einkaufen gehen. Und dann vielleicht auch nicht, wenn man kurz vorm Feierabend ist, noch schnell das Ergebnis aus einer KI bekommen, dass man dann Qualität sichern muss. Und das ist auch was, das gibt so Effekte einfach, dass wir, wenn Entscheidungen, automatisierte Entscheidungssysteme zum Beispiel, wenn wir mit denen arbeiten, dann ist man geneigter, einem KI oder technologischen System sozusagen diese Entscheidung auch abzukaufen, weil das kommt dann immer so schön rational rüber, ne? Und ganz häufig gibt es aber einfach auch noch andere wichtige Aspekte vielleicht, die das System gar nicht kennt, oder mein Bauchgefühl ist vielleicht doch ganz wichtig. Also so, da müssen wir uns auch mal bewusst machen, was sind wir eigentlich für eine Prüfinstanz? In welchen Fällen können wir das gut, in welchen Fällen vielleicht auch nicht so gut, aber ich finde es natürlich grundsätzlich total wichtig, da einfach mit in diesen Loop reinzugehen. Klar, sonst kann man es auch gleich den Algorithmen überlassen und das ist natürlich keine gute Idee.
Du hattest vorhin gesagt, dass du dich auch viel so mit diesem Thema Vertrauen beschäftigst, ne, Antje, dass man eben auch für Transparenz zum Beispiel sorgt, redaktionsseitig, in dem Blick auf die Nutzerschaft. Jetzt würde mich doch noch mal interessieren, was würdest du denn Redaktionen empfehlen aus deiner wissenschaftlichen Perspektive, dass man das Vertrauen hochhält und dass man das nicht verspielt, wie du es vorhin auch formuliert hast?
Dass man einerseits auch sehr, sehr gut dazu raten kann, den journalistischen Prozess einfach erstmal transparent zu machen und deutlich zu machen, dass da einfach eine sehr starke Qualitätsprüfung in der Redaktion schon sowieso stattfindet, grundsätzlich. Und dass die eben auch, wenn zum Beispiel KI-Tools verwendet werden, um Daten zu analysieren, um zum Beispiel Recherchematerial zu auszuwerten oder so, dass dann trotzdem diese Qualitätssicherungsmechanismen halt noch in play sind, dass die halt weiterhin greifen. Und dann haben sich die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, in den Fokusgruppen mehrheitlich gewünscht, dass es schon eine Kennzeichnung gibt, aber nur in den Fällen, wo KI-Modelle tatsächlich aktiv oder auch tatsächlich im wesentlichen Ausmaß an der Erstellung von Inhalten oder der Gestaltung von Inhalten beteiligt sind. Also dass man schon, wenn man eine synthetische Stimme hört, darauf hingewiesen wird, dass das aber verständlich ist, dass man eben sagt, die Inhalte wurden vielleicht trotzdem händisch erstellt und der Artikel wird aber hier vorgelesen von einer KI-synthetisierten Stimme, dass eben deutlich ist, was ist mit dem inhaltlichen Kern dieses Beitrags, ist der händisch recherchiert und erstellt, ne? Und das heißt, da muss man immer aufpassen, dass man nicht einfach überall KI-generiert als Label draufklebt, nur um auf Nummer sicher zu gehen, weil natürlich unsere Prozesse, Systeme zunehmend auch von KI-Technologien durchzogen sind und das ergibt also schon deshalb nicht so viel Sinn, da jetzt sozusagen eine 100%-Kennzeichnung zu machen, sondern eben nur da, wo die Inhalte auch wirklich durch das KI-System sozusagen auch generiert wurden oder mitgeneriert wurden und es eine große Rolle gespielt hat, dass man da eben so eine Kennzeichnung vornimmt und das eben auch so verständlich macht, dass es vielleicht möglichst einheitlich ist. Also hier haben sozusagen unsere Studienteilnehmer dazu aufgerufen, dass sich alle Medien bitte zusammenschließen und ein gemeinsames Label entwickeln, das dann auch überall gleich aussieht. Das wurde dann immer mit dem Stoppschild verglichen. Das ist ja auch international überall gleich. Und so möchte man das eigentlich haben bei einem KI-Label, dass das halt wirklich ja auch möglichst sogar international vergleichbar ist. Also eine ganz schöne Aufgabe.
Ja, hältst du das für realistisch, dass es so ein Label gibt?
Ich glaube, es gibt schon so Ansatzpunkte in die Richtung. Zum Beispiel gibt es das C2PA-Label, was von großen Unternehmen wie Adobe, wo auch zum Beispiel der WDR mit dabei ist und auch Medienunternehmen, aber eben auch Technologieunternehmen, das eben vorantreiben. Und das wäre eben eine Kennzeichnung, die, soweit ich weiß, stärker auf Bilder und Bildmetadaten abzielt, aber da eben nachvollziehbar macht, wo kommt dieses Bild her, inwiefern wurde es verändert, bearbeitet. Und das ist schon so ein Ansatz in die Richtung, wenn der sich jetzt weiter ausbreitet und sich noch mehr Medienhäuser auch dieser Initiative anschließen, hat man schon da eine gewisse Einheitlichkeit. Und ich glaube, das können wir auch im Allgemeinen schaffen. Wir versuchen es zumindest mit unserem Projekt, da alles ein bisschen auch an einen Tisch zu bekommen oder zumindest die Großen, um so ein bisschen einen Sog zu erzeugen, mit vielen unterschiedlichen Partnern eben auch und dann vielleicht da dafür zu sorgen, ne, das sind jetzt alles noch wirklich ungelegte Eier, muss ich dazu sagen, weil wir jetzt gerade erst anfangen mit dem Projekt. Aber ich würde mich total freuen, wenn es gelänge, da irgendwie was zu tun, was den Menschen da draußen wirklich hilft, ihr Vertrauen in den Journalismus wirklich nochmal anders zu begründen und zu stärken.
Es gibt ja auch so Aussagen zum Beispiel, dass KI Journalismus demokratisiert, ne? Weil zum Beispiel, vielleicht muss man das kurz erklären, dadurch auch kleinere Newsrooms die Möglichkeit bekommen, quasi guten Output auf die Schiene zu bringen. Ne? Also man muss da nicht so eine Riesenredaktion sein wie die vom Spiegel, sondern man kann auch ein bisschen kleiner sein, um mithilfe von KI-Tools beispielsweise auch Artikel zum Beispiel in eine andere Fremdsprache übersetzen, was man sich sonst wahrscheinlich nicht leisten könnte, wenn man keinen Übersetzer bezahlen könnte. Würdest du sagen, da ist was dran, also dass KI wirklich auch helfen kann, Journalismus ein Stück weit zu demokratisieren?
Das würde ich nicht nur auf den Journalismus bezogen sagen. Ja, also in vielen Bereichen gibt es so Wirkungen im Bereich KI, also gerade was Sprachen angeht, auch eine Barrierefreiheit kann tatsächlich unterstützt werden mit Hilfe von KI-Technologien. Und da ist schon auch viel dran, ja, wenn es zum Beispiel auch darum geht, Inhalte zugänglicher zu machen für bestimmte Gruppen, dann ist das tatsächlich eine Technologie, die uns dabei helfen kann. Ich glaube nur, dass das nicht eben sozusagen ad hoc automatisch passiert, sondern dass da dann die Redaktionen ganz besonders gefordert sind, eben trotzdem ja ihre Qualität nochmal abzusichern und zu schauen, dass dann eben, naja, entweder ein Human in the Loop ist oder eben, ne, man irgendwie so ein Sicherheitsnetz sich nochmal um das ganze System baut. Das kann auch über Expertise von außen zum Beispiel funktionieren, aber da einfach sicherzustellen, dass man damit eben nicht das Vertrauen verspielt, weil natürlich sobald bestimmte KI-Systeme involviert sind, können eben bestimmte Fehler passieren. Also zum Beispiel, wenn wir eben Sprachmodelle Inhalte erstellen lassen, dann finden sich darin eben immer wieder, also auch bei den ganz aktuellen Systemen, aber trotzdem immer mal wieder fehlerhafte Verkürzungen oder eben die typischen Biases, die Verzerrungen, die in diesen Systemen sind, sie können sich ausprägen, was eben zum Beispiel auch Diskriminierung zur Folge haben kann. Und das sind eben ganz wichtige Aspekte, die man beachten muss, auch wenn es im ersten Moment positiv aussieht. Aber da, glaube ich, muss man sich jedes System einmal genau anschauen. So, was kann es für uns leisten? An welchen Stellen müssen wir aber auch genau aufpassen? Und wer kann uns dabei auch unterstützen? Also gerade für ganz kleine Teams.
Also vielleicht auch nochmal ganz konkret wirklich nach blinden Flecken suchen. Ne? Wir haben jetzt bald einen Artikel zum Thema feministische KI, ein Interview, was wir geführt haben mit einer Autorin, die dazu auch geforscht hat. Und das ist ja auch tatsächlich ein Problem, ne? Dass die Trainingsdaten einfach sehr stark aus den USA stammen und cis-heteronormative Menschen abbilden und eben auch Stereotype reproduziert werden im Zweifelsfall, wenn man eben nicht ganz aktiv nach diesen blinden Flecken sucht.
Also man kann durchaus in eine Richtung prompten, in der dann tatsächlich auch Minderheiten eine Rolle spielen, aber ein KI-Sprachmodell wird das nicht von alleine tun. Das wird erstmal, ist es darauf trainiert, immer auf den wahrscheinlichsten Fall zu gehen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und das ist eben ganz häufig eben cis-heteronormativ, wie du gesagt hast. Also ein Stereotyp ganz häufig oder so der Normalcase, aber eben nicht das, was unsere Gesellschaft so lebenswert macht, nämlich die Vielfalt von Menschen, von Lebensentwürfen. Und da muss man aktiv gegensteuern, wenn man das tatsächlich beachten will. Und gerade im Journalismus ist es natürlich total wichtig. Insofern ja, würde ich das auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen, was die Biases angeht und die Verzerrung. Das bringen diese Systeme einfach mit, auch qua ihrer Architektur, aber natürlich auch nochmal mit den Trainingsdaten ist es häufig ein bisschen verschärft. Und da muss man sich auch nochmal bewusst machen, es gibt ja ganz viel Wissen auf der Welt, was gar nicht in KI-Modelle reinkommen konnte, weil es vielleicht gar nicht digital verfügbar ist oder noch nicht mal schriftlich verfügbar ist. Und das ist eben dann nochmal eine Verengung des Weltbildes an der Stelle. Und das ist natürlich auch jetzt fast schon eine philosophische Frage, aber eine, die für Redaktionen ja durchaus wichtig ist, nämlich, ja, wollen wir wirklich solche Systeme in unsere Inhaltegenerierung hineinlassen? Wollen wir, dass sie eine Rolle spielen? Und wenn sie eine Rolle spielen, wie sorgen wir dann dafür, dass wir trotzdem unseren breiten Fokus nicht verlieren auf die Gesellschaft?
Jetzt beschäftigst du dich ja auch sehr viel mit der aktuellen Forschung zum Thema KI, weltweit gesehen. Das heißt, mich würde natürlich sehr interessieren, gab es irgendwie eine Untersuchung, wo du sagst, die habe ich jetzt zuletzt gelesen, die hat mich richtig, die fand ich richtig spannend. Da gab es nochmal so Aspekte, die habe ich so in der Form quasi noch nicht irgendwo anders gesehen.
Ja, ich fand sehr, sehr spannend, jetzt über eine Studie noch mal mehr zu hören und ja, reinzuschauen zum Thema KI-Agenten tatsächlich und was sie so leisten können und was eben auch nicht und in welchen Feldern da ja was tatsächlich ja auch man sich abnehmen lassen kann von diesen Systemen, weil das einfach ein großes Thema ist, was jetzt möglicherweise ja, da nochmal die ganze Entwicklung stark beschleunigen könnte und natürlich die Arbeitswelt sehr stark verändern kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in meinem Arbeitsalltag nicht mehr nur mich selbst, sondern mich selbst und 10 KI-Agenten, die ich beaufsichtige und die für mich meine Recherchen mit mir machen, dann ist das natürlich, plötzlich muss ich ganz anders arbeiten. Ich muss irgendwie diese ganzen Systeme beaufsichtigen, mit deren Ergebnissen sozusagen dann weiterarbeiten können. Ich brauche ein technisches Verständnis. Ich kann aber auch möglicherweise viel, viel mehr schaffen. Ich mache aber bestimmte Arbeitsschritte, vielleicht dann auch gar nicht mehr selbst, die mir eigentlich ganz gut gefallen, nämlich das Lesen von Quellen und so weiter. Also das heißt, da muss man sich schon auch mit auseinandersetzen, was heißt das am Ende für das eigene Berufsfeld zum Beispiel. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie weit kommen diese Agenten, wie schnell können sie wirklich eine Qualität erreichen, dass man wirklich mit ihnen dann auch im persönlichen Arbeitskontext ja wirklich etwas anfangen kann und wirklich davon profitieren kann. Und deswegen finde ich es total spannend, davon mehr zu lesen. Das ist gerade noch so ein bisschen so wie bei den KI-gesteuerten Robotern am Anfang, dass man irgendwie gemerkt hat, da die kommen noch nicht mal den Bordstein hoch, die fallen ständig um, können keine Tür aufmachen, das wird alles nichts. Ja, und jetzt haben wir jetzt ja kürzlich diese tanzenden und Kung-Fu demonstrierenden Roboter aus China gesehen und dann merkt man, okay, da hat sich dann wirklich nochmal wieder was weiterentwickelt. Also das ist sicherlich jetzt erstmal ein Snapshot auf die aktuelle Entwicklung, möglicherweise gar nicht so lange haltbar. Das wird sich auch verbessern und weiterentwickeln, weil es eben auch im Feld KI, auch bei den Sprachmodellen, ja inzwischen Systeme gibt wie RAG-Systeme, die eben, also Retrieval Augmented Generation, die ermöglichen, dass man so ein Sprachmodell, das ja gerne mal halluziniert, quasi verheiratet mit einer Wissensdatenbank und das kann dann eben diese Informationen, die es sozusagen ausgeben möchte, nochmal gegenchecken. Und damit kann man jetzt die Fehlerwahrscheinlichkeit doch sehr, sehr stark absenken. Also jetzt gar nicht, ne, es wird dadurch nicht fehlerfrei, aber es ist immerhin so, dass dann Fehler sehr viel seltener passieren. Und das ist schon auch ein wichtiger Sprung, glaube ich, nochmal gewesen, auch für Redaktionen, die sich jetzt trauen können, mit diesen Systemen auch im Live-Betrieb zu arbeiten.
Wenn wir jetzt langsam auf die Zielgerade zukommen, nochmal die Frage, wenn du schon über Fehler sprichst, was würdest du sagen, sind denn die 3 Top-Fehler im Umgang mit KI von Seiten der Redaktionen? Was machen die immer noch falsch?
Wenn ich so einfach jetzt in Redaktionen hinein höre, bei zum Beispiel den Umfragen, die wir machen und so weiter, dann habe ich oft das Gefühl, dass da sehr viel auch ja jetzt über KI gesprochen wird, aber was es noch nicht so richtig gibt, das sind so Experimentierräume, wo man einfach mal tatsächlich auch Erfahrungen sammeln kann und feststellen kann, was bringt mir das denn eigentlich konkret in den Aufgaben, die ich so mache? Auch tatsächlich auf Ebene des Redakteurs, der Redakteurin. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, da die Kompetenzen einfach zu stärken, da auch viel Zeit reinzustecken. Ich weiß, das ist dann immer teuer und natürlich muss man dann dafür kämpfen intern. Aber das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn wir fragen, ne, was fehlt euch im Umgang mit KI, dann sagen immer viele, ich möchte unbedingt noch viel mehr Weiterbildung haben. Und ich glaube, das sehen wir auch hier in der Universität. Man lernt am besten, wenn man ein eigenes Projekt hat und wenn man einfach da im Doing einfach ganz bestimmte Dinge versucht rauszufinden. Und aber auch selber natürlich vorher eine eigene Zielvorstellung definiert hat. So, was ist ein gutes Ergebnis? Und dann versuche ich da mal hinzukommen mit dem System und dann sehe ich das. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Stelle. Und dann tatsächlich auch konkreter mit der Redaktion über ganz spezifische Tools zu sprechen und wie man die einsetzen kann und wie vielleicht auch nicht. Also der Wunsch kam auch häufiger, dass eben nicht nur im Allgemeinen über KI gesprochen wird. Jetzt sind wir fast wieder beim Anfang, wo ich schon mal gesagt habe, ne, man sagt immer die KI und das ist viel zu global. Und das spüren offensichtlich viele Menschen in den Redaktionen auch auf individueller Ebene, dass sie gerne wirklich spezifische sagen wir mal, Regelungen oder vielleicht auch einfach Empfehlungen haben möchten, wie man jetzt mit welchem System gut arbeiten kann. Und da gibt es vielleicht auch noch eine Lücke. Und das Dritte, was mir einfällt, ist das Thema Wissensmanagement. Das finde ich persönlich total wichtig, weil es aus meiner Sicht einer der größten Hebel ist, der noch so in Redaktionen mitsteckt im Zusammenhang eben mit der Frage, was wir eigentlich aus dem Journalismus noch so alles machen können mit Hilfe der neuen technologischen Möglichkeiten. Und ich glaube, viele Redaktionen sitzen einfach auf ihren Archiven, auf dem, was sie schon veröffentlicht haben. Und das ist ganz häufig nicht gut digitalisiert und nicht gut zugänglich. Aber wenn man das schaffen könnte, auch die Recherche selbst, dieses Wissen, was jeden Tag erarbeitet wird, das in einem System so zu erfassen, dass man es vielleicht auch mit Hilfe von KI-Systemen nutzbar machen kann. Entweder für weitere Recherchen oder auch für Leserinnen und Leser, die nochmal Hintergründe brauchen oder so etwas. Dann könnte man, glaube ich, noch ganz viel, viel mehr einfach sichtbar machen, was erarbeitet wurde. Und weniger hätte sich quasi versendet. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Technologien sehr gut unterstützen können.
Ja, es gibt ja so ein Pilotprojekt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von Südkorea, wo ich ja gerade so ein bisschen stärker involviert bin. Das heißt Marianne, so wie eine Archivarin, die schon seit vielen Jahren quasi im Archiv tätig ist. Und Marianne sorgt dafür quasi, dass Archiv der letzten 10 Jahre zumindest, es wurde digitalisiert, zugänglich ist. Also dass man quasi über eine App in dieses Archiv reingucken kann, was ja irgendwie vielleicht schon mal so ein erster Schritt sein könnte, um dieses super Wissen hier zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, erstmal überhaupt zu digitalisieren, um dann eben überhaupt Services darauf aufsetzen zu können, die dann mit dem Material weiterarbeiten können.
Christina Elmer, Professorin für digitalen Journalismus und Datenjournalismus an der TU Dortmund. Vielen Dank für deine Zeit und die vielen interessanten Einblicke.
Danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank.